Ja, es ist so. Ich habe schon letztes Mal gesagt, du willst einiges mehr sagen. Das Thema Stiftshütte, der Begriff Stiftshütte ist etwas, was ich natürlich seit, weiss nicht, wie lange kenne und etwas ist, was eigentlich immer wieder vorgekommen ist. Und gleich habe ich weiss nicht, was es war, habe ich im Verhältnis mit dem Wort und mit der Stiftshütte selber nicht so übermässig viel können anfangen gefunden. Was ist das? Vielleicht auch aufgrund von der Tatsache, dass sie heute jetzt einfach ganz klar nicht mehr existiert. Oder? In dieser Form. Und ich habe dann im Rahmen von Mose ist natürlich logisch, wie Stiftshütte ein Thema, das vorkommt. Und wir sind seit Anfang des Jahres dran, Mose anzuschauen, seine Wege, seine Geschichte, all das, was er erlebt mit dem Herrn und was für Sachen immer wieder interessantes Auftauchen, ganz speziell im Vergleich zu unserem heutigen Leben von dem her. Und ich weiss noch, als ich angefangen zu lesen, habe ich zuerst mal den Abschnitt über die Stiftshütte eigentlich mehr überflogen und gefunden, das ist jetzt also schon noch lang. Das ist jetzt schon noch ausführlich, wie er die Stiftshütte hier beschreibt, wie genau die Vorstellungen er hat zu dieser Thematik. Und plötzlich, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen, wo ich gemerkt habe, dass das ein Thema ist, habe ich mir gleich irgendwie plötzlich angefangen, Gedanken gemacht und habe das noch ein bisschen genauer angefangen zu lesen und es hat mich sehr, sehr davon fasziniert. Mich sehr davon beeindruckt, die Thematik von dieser Stiftshütte. Und ich habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass wenn die Bibel etwas ausführlich beschreibt, dass sie wirklich etwas damit aussagen will. Es gibt gewisse Abschnitte über Themen, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist wichtig, wo ganz kurz abgerissen sind, dann gibt es Themen, und ich habe, ja, also, warum geht das so lang? Warum muss man das so ausführlich beschreiben? Und ich weiss noch, als ich die Apostelgeschichte gelernt habe, vor langer, langer, langer Zeit, täuscht es mich fast, ist auch ein Abschnitt drin zum Thema Witwen und Waisen. Und dieser Abschnitt ist auch sehr, sehr lang. Auch im 1. Timotheus, wie man mit der Witwe und mit den älteren Frauen so umgeht, das ist auch extrem ausführlich. Und ich dachte, okay, da muss auch irgendwo eine Wichtigkeit drin sein. Und habe dann festgestellt, okay, wenn jetzt der Herr an Mose über 6 Kapitel sagt, wie genau die Stiftshütte soll aussehen, und was er sich genau darunter vorstellt. Und nachher kommt es darauf ab, weitere 6 Kapitel davor reden, wie sie hergestellt wird und wie sie eingeweiht wird. Dann muss die Stiftshütte doch wirklich etwas Spezielles haben. Und mir ist dann wirklich ein Gedanke gekommen, wo ich gegen Schluss darauf wirklich ausführlicher darauf eingehen will, noch ausführlicher, wirklich bewusst das letzte Mal, wo mich sehr, sehr angesprochen hat. Ich will aber wirklich bewusst jetzt mal zuerst die Stiftshütte anschauen. Und wenn wir es hier schauen, man kann es nicht so gut lesen, sehr wahrscheinlich, es macht aber nicht, man kann das irgendwo runterlassen. Ich habe einfach, der Dani hat mich schon gefragt und er hat mich zu Recht gefragt und ich würde sagen, so, warum hast du so eine komische Schrift gewählt, die man so schlecht kann lesen? Das gefällt mir dem Dani, es ist eine klare Vorstellung. Und normalerweise haben wir sehr ähnliche Schriftvorstellungen, wenn man so Zeug anschaut, gut lesbar und so weiter. Ich habe festgestellt, Stiftshütte ist ein prunkvolles, dekoratives, verschnörkeltes Gebäude. Und darum habe ich so eine Schrift gewählt, die man einfach nicht lesen kann. Wirklich gut, aber wo ich das Gefühl habe, wo etwas auch an dieser Kreativität von diesem Haus ein Stück weit wenig widerspiegelt. Aber wie gesagt, Stiftshütte grundsätzlich ist extrem ausführlich beschrieben. Und was der Herr damit will, ich werde das nicht alles lesen, es ist viel zu viel von dem her. Und dann hat es ein paar ganz interessante Details, die ich bewusst aufgenommen habe. Die Stiftshütte ist mal beschrieben worden, hat einen Haufen Material, wir kommen auf das Material dann noch. Und die Stiftshütte, für die Stiftshütte haben sie Steuern eingezogen. Ich habe es für sehr gewählt gehabt, weißt du. Steuern eingezogen worden, und zwar alle mussten Steuern geben. Und die Steuern ist ein bestimmter Betrag an Silber gewesen. Und wenn man das dort nachlesen, 2. Mose 30, steht Folgendes. Wenn du die Israeliten zählst, so soll jeder dem Herrn ein Sühnegeld geben, um sein Leben auszulösen, damit ihm nicht die Plage widerfahre, wenn sie gezählt werden. Es soll auch jeder, der gezählt ist, einen halben Taler geben, nach dem Münzgewicht des Heiligtums. Ein Taler wiegt 20 Gramm. Dieser halbe Taler soll als Opfergabe Taler für den Herrn erhoben werden. Und so hat er dann Steuern erhoben. Und wenn ich später noch auf die Steuergeld eingehe, darum kann ich sie zu erwähnen, von all denen, die gezählt wurden, sind 20 gewesen und älter. Nachher, und das hat mich sehr, sehr eindrücklich gedacht, die Stiftshütte ist schlussendlich aus Opfergaben finanziert worden. Oder? Und bevor er überhaupt irgendetwas von der Beschreibung von der Stiftshütte macht, sagt er Folgendes, der Herr, 2. Mose 25. Und der Herr redet mit Mose und sprach, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Und das freiwillig kommt jedes Mal wieder vor, schon spannend. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erheben sollt. Gold, Silber, Kupfer, blau und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfelle, Dachsfelle, Akazienholz. Öl für die Lampen, Spezerei zum Salböl und zum wohlriechenden Räucherwerk. Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zur Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und dann kommt eben 5 Kapitel lang die Beschreibung. Wirklich äußerst ausführlich. Und die Opfergabe? Ich habe gewusst, das letzte Mal nicht gefunden, ich habe gewusst, irgendwo steht, was zusammengekommen ist, oder? 2. Mose 36 steht dann ausführlich, was zusammengekommen ist. Und dort steht... Nein, 38, Entschuldigung. Dort steht... Dies ist die Summe der Aufwendungen für die Wohnung des Gesetzes, die nach dem Gebot des Mose errechnet wurde, von den Leviten unter der Leitung Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. Und so weiter. Und dann heisst es hier... Alles Gold, was verarbeitet ist zu diesem ganzen Werk des Heiligtums und als Gabe gespendet war, beträgt 29 Zentner, 37 Lot nach dem Gewicht des Heiligtums. Das Silber aber, das die Zählung der Gemeinde erbrachte, betrug 100 Zentner, 1775 Lot nach dem Gewicht des Heiligtums. Auf den Kopf ein halbes Lot nach dem Gewicht des Heiligtums von allen, die gezählt wurden, von 20 Jahren an und darüber 603.550 Mann. Aus den 100 Zentnern Silber goss man die Füße der Bretter und die Füße des Vorhangs, 100 Füße aus 100 Zentnern, je ein Zentner für einen Fuß. Und aus den 1570 Nägel der Säulen gemacht und ihre Köpfe und ihre Ringbänder überzogen. Das Kupfer aber, das gespendet war, betrug 70 Zentner, 2400 Lot. Wenn man das umrechnet, sind das 1000 Kilo Gold, 3500 Kilo Silber und 2500 Kilo Kupfer, die gespendet worden sind für ein Haus. Und das ist wirklich viel. Und ich habe das letzte Mal gesagt, es ist nicht verwunderlich, der Schatzjäger nach wie vor nach dieser Stiftshütte und dem Zeug suchen. Oder? Bei 1000 Kilo Gold und so viel Silber hat man doch gewisse Werte. Oder? Und darum ist es immer das Thema. Was mich ganz spannend gedacht hat in diesem Zusammenhang, ist, dass nachher, wo sie angefangen haben zu bauen, schlussendlich die Handwerker Kosi und Folgendes gesagt haben. Sie haben gesagt, da kamen alle Künstler, die am Weg des Heiligtums arbeiten, jeder von der Arbeit, die er machte, 2. Mose 36, 4, und sprach zu Mose, das Volk bringt zu viel, mehr als zum Dienst des Werkes nötig ist, das der Herr zu machen geboten hat. Da gebot Mose, dass man durchs Lager rufen ließe, niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen, als Opfergabe für das Heiligtum, da brach das Volk nichts mehr. Denn es war genug gebracht worden zu allen Arbeiten, die zu machen waren, und es war noch übrig geblieben. Der gehört, was gebraucht worden ist. Sie haben noch mehr gegeben. Und alles freiwillig. Das heisst, das Volk Israel hat wirklich für die Stiftshütte echt zusammengelegt. Das ist schon sagen, oder? Wenn man schaut, was zusammengekommen ist von dem her. Und das ist das, was schlussendlich für die Stiftshütte zusammengelegt worden ist. Nachher hat der Herr nicht nur genau beschrieben, wie es aussehen soll, sondern er hat auch ganz klare Vorstellungen gehabt, wer das Haus soll machen. Und er hat nicht einfach gefunden, ja, die ein bisschen geschickt sind, sollen da etwas dran machen, sondern die gesagt, die geschickt sind, sollen schon dran machen, sollen Weben und Leinentechnik machen und so weiter und so fort, oder? Aber speziell hat er gefunden, ich brauche Leute, wo ich weiss, dass es die sind, dass sie das Handwerk für mich perfekt für das Haus machen. Und der Herr redet mit Mose und sprach, sie, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Kupfer, kunstreiche Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Art zu vollbringen. Und sie, ich habe ihm beigegeben Oholiab, den Sohn Ahisamachs, vom Stamm Dan, und habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Und dann noch eine Beschreibung vom Ganzen, von Stiftshütte, vom Vorhof, von den Altaren und so. Und ich finde es so interessant, dass der Herr das wirklich spezifisch genannt hat. Ich bin überzeugt, er hat gewusst, warum er das so macht. Weil, wir werden gleich mal zu dieser Geschichte kommen, zwischen der Beschreibung von der Stiftshütte und der Herstellung von Stiftshütten ist die Geschichte vom goldigen Kalb. Das heisst, der Herr hat Mose beschrieben, wie es geht, und er ist auf den Berg gegangen, hat all das bekommen, hat die Gesetzestafeln bekommen, und in dieser Zeit, wo er da oben war, hat Hunger, das Volk hatte ein leichtes Problem gehabt, und hat dort auch Gold und so weiter und so fort gegeben für das goldige Kalb, oder? Aber vorher hat der Herr gewusst, den kann ich brauchen für das. Die habe ich erfüllt. Zeug, dass er die ausgewählt hat, im Wissen, dass das Männer sind, die sich in diesem Götzendienst nicht entsprechend in die Richtung werden wenden, oder? Und darum ist auch für ihn eben der Handwerker entscheidend im Ganzen. Und nachher eben kommt der ganze Bau nach dieser Geschichte, wo beschrieben wird, wo sie die Stiftshütte bauen haben und so weiter und so fort. Und dann ist sie eingeweiht worden und am Schluss vor Einweihung kommt der Herr und hat Einzug. Und die Einweihung, auch das war wieder ein Riesenfest gewesen und hat extrem viele Opfergaben in Form von Opfertier herbeigebracht, und jeder Stamm hat nachher noch riesige Silbertauer gespendet und andere Sachen, einfach als Opfer gab für die Einweihung von Stiftshütten. Neben all dem, was sie zusammengelegt haben. Und es ist spannend, bevor die Einweihung war, ist der Mose umgegangen und hat geschaut, ob das Haus genau so gebaut ist, wie es der Herr vorgesehen hat. Und hat dann reingelegt und offensichtlich hat es dem Herr gefallen. Weil der Herr ist dann entsprechend gekommen und hat Einzug gehalten. Und da heisst es dann, 2. Mose 40 am Schluss, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Und immer wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachen die Sitten auf, solange ihre Wanderung währte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter bis zum Tag, an dem sie sich erhob. Das heisst, der Herr hat dann wirklich dort in der Stiftshütte im Allerheiligen Einzug gehabt. Und wir kennen den Herr. Der Herr hat offensichtlich genaue Vorstellungen. Es ist auch wichtig, dass wir uns dessen wirklich bewusst sind. Er ist nicht irgendwie so, ja, mal vielleicht irgendwie. Sondern er weiß ganz konkret und ganz genau, was er sich vorstellt. Und versucht euch ein Stück weit all das zu erinnern, was ich jetzt erzähle, wie der Herr die Stiftshütte sieht und was er mit dieser Stiftshütte gemacht hat, damit er wirklich auch die Brücke hat, Schlammschluss zu dem, was ich als so spannend finde. Und ich werde jetzt mit euch mal die Stiftshütte von außen nach innen bewusst ein bisschen anschauen. Oder? Und was haben wir gehabt? Wir hatten zuerst einen Vorhang gehabt. Ein Vorhang, der einfach mit weißer Leine war. Und ganz klar die Stiftshütte getrennt hat vom Rest vom Volk. Das heisst, wir haben eine ganz klare Trennung von dem Bereich, wo der Herr als sein Bereich deklariert hat, zum Rest der Welt. Und hat nachher Holzpfosten gehabt mit Kupferfüßen und silbrigen Köpfen. Und all diese Werkstoffe und all diese Farben haben auch eine Bedeutung. Das ist alles nicht zufällig gewählt, oder? Oben war es rein, unten war noch der Krampf, oder? Zum Opfern. Dann hatten wir ein Tor, zum Ganzen, das ein Stück sein musste. Ein ganzes längs Stück. Und das längs Stück war aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und Leinwand. Und jetzt, auch das ist alles kein Zufall. Die vier Sachen haben alle gewisse Symbolik für den Herr, für Jesus selber. Erstens mal das Tor aus einem Stück, oder? Ein Tor. Es gibt ein Tor. Ich bin die Tür. Oder? Sagt Jesus im Neuen Testament von sich selber. Es ist vor allem rein, es ist weiss. Scharlach ist offensichtlich, warum das rot gewählt worden ist, für sein Opfer. Blau als Darstellung von seiner Heiligkeit, von seiner Herkunft und Purpur als Teil, als Zeichen dafür, dass er von königlicher Natur war. Das heisst, nichts, was in dieser Stiftshütte einfach irgendwo gewählt worden ist, ist zufällig gewesen. Keine Farbe und nichts. Oder? Und so war das Tor. Gewesen. Und dann bist du reingekommen. Das Erste, was du gesehen hast, war der Brandopferaltar gewesen, aus Kupfer. Oder? Akazienholz, innen drin und mit Kupfer überzogen. Nachher, oder? Und es ist so, das Erste, wenn du reinkommst, was du machst, du musst mal Vergebung empfangen. Sonst kommst du nicht rein. Geht einfach nicht. Also musst du zuerst mal ein Opfer darbringen. Ein Brandopfer. Das Erste, was gemacht wurde, ist drin Brandopfer, Rauchopfer und x andere Opfer sind angebracht worden drin. Und der Zugang zum Herr geht auch nur über das Opfer. Und wir wissen, Jesus Christus war der, der schlussendlich dort auf den Brandopferaltar gelegt worden ist. Und durch das die Notwendigkeit von unserem Opfer weggenommen hat. Weil sein Opfer schlussendlich vollkommen war. Oder? Das Nächste, was gekommen ist, war das Kupferbecken. Das Kupferbecken ist offensichtlich, klar, es ist ein Becken, es war zum Waschen. Es war zum Waschen, zum Reinigen. Das heisst, die Vergebung kommt mal Vergebung von der Sünde und dann kommt die Reinigung. Und dann kommen wir näher und näher her einfach. Oder? Und Kupfer hat auch eine Bedeutung gehabt von dem vom müssen putzen, vom müssen reinigen, vom sauber machen. Oder? Und das ist der Vorhof gewesen, oder? Und jeder, der durch das Tor rein hat können, hat dort rein dürfen. Jeder von dem her. Nachher kommen wir zu der Stiftshütte selber. Und auch das genau anzuschauen, ist wieder ganz spannend gewesen. Die Stiftshütte hat vier Decken übereinander über gehabt. Zu Ostern war die Decke von Dachsfell. Einfach ein Arbeitertierfell, oder? Natürlich sehr robust, oder? Als Zeichen vom Dienen, vom Schaffen. Und alle vier sie wieder so ein Stück weit hinweisen, wieder eins auf Jesus. Er ist einfach mal auf die Erde gekommen als Diener. Für uns Menschen, als einfacher Diener, ist er gekommen und hat uns geholfen. Aber unten dran war aber noch ein bisschen mehr bei ihm natürlich, oder? Die rote Widerfell. Ich glaube, die rote Farbe ist so offensichtlich, es ist so klar. Auch hier einmal mehr bewusst die Bedeutung vom Lamm Gottes, vom Blut, das einfach das Ganze zudeckt. Schlussendlich, wo alles überdeckt, oder? Dann unten dran eine Geissenfelldecke, weiss. Und die Geissenfelldecke als weiss hat wieder mit der Sühne, mit der Reinigung, mit dem Unterschied zu tun, was passiert ist, nachdem wirklich Jesus sein Opfer da hat. Und es ist witzig, beim Versöhnungsfest hat man zwei Geissen geopfert. Schlussendlich. Also ihr seht, es ist also absolut nichts zufällig in dem Ganzen. Sonst ist alles bewusst und klar gewählt worden von dem her. Und zuunterst eine Decke genau aus dem Gleichen wie das Tor. Neun ist das Gleiche. Ein ist mehr einfach Jesus natürlich in seiner weiteren, tieferen Art als Sohn Gottes, als König, als das Opfer und als die Reinheit, die schlussendlich uns den Zugang gibt. Oder? Und nachher unten dran die Pfosten, und zwar 100 Stück insgesamt, 100 Stück aus Akazienholz. Und der Bezalel hat jeden einzelnen Baum selber ausgelesen. Und die waren alle aus einem Stück. Aus Akazienholz, das in der Wüste kann wachsen kann, im Wüstensand. Und die Bretter, die das Haus bauen, schlussendlich, das ist die Bedeutung der Menschen, die sich entschieden haben, unter die Herrschaft Jesu Christi zu kommen. Es sind Menschen, die irgendwann mal in der Wüste ursprünglich gelebt haben. Oder? Sie sind abgehauen worden, sie sind beschnitten worden, sie sind schlussendlich mit etwas Neuem überkleidet worden, sie waren alle in Gold eingepackt gewesen, schlussendlich. Und sie sind auch zusammengefügt worden zu einem Haus. Ihr merkt, die ganze Darstellung, die im Neuen Testament beschrieben werden, kommen hier alle schon genau eins zu eins wieder vor. Oder? Und spannend ist, man hat zehn Silberfüße genommen und bewusst Silberfüße zwischen Wüstensand und die Pfosten gesetzt. Weil wir sind zwar noch auf dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Oder? Und die Füße, die Silber, die Reinigung, das ist das, was der Herr einfach den Unterschied gemacht hat nachher. Zwischen denen, die eben abgeschnitten worden sind, beschnitten worden sind, die kennen die Thematik sehr wahrscheinlich im Neuen Testament. Oder? Johannes 15 redet ausführlich über das Beschneiden, dass es natürlich auch schmerzhaft ist und offensichtlich, könnt ihr euch vorstellen, wenn der Baum mal ursprünglich aussieht und dann schlussendlich ein anständiges Brett daraus werden, die ein bisschen mit Holz arbeiten, wissen, was alles da nötig ist, bis es dann ein Brett gibt, dass es entsprechend brauchbar ist und sich nicht verzieht und verdreht und so weiter und so fort. Und so sieht er, sieht die hinten dran, man, die einzelnen Füße von diesen Brettern, die einfach alle zusammengestellt worden sind. Und zusammen hat es dann das Ganze gegeben und Jesus ist über das Ganze als Haupt gespannt bei diesen Dächern. Oder? Auch das wieder. Steht genau gleich im Neuen Testament. Jesus als Haupt über der Gemeinde. Als Däche über seine Leute. Oder? Nachher kommen wir zu den Geräten, die in der Stiftshütte innen waren, im Heiligtum, nicht im Allerheiligsten, sondern im Heiligtum. Oder? Da haben wir den Tisch mit dem Schaubrot gehabt. Auch der war wieder aus Akazienholz und Gold gewesen, mit Brot drauf und immer am Ende der Woche sind die Brot gegessen worden von diesen Priestern, die Dienst da haben. Oder? Und der Tisch ist einfach wirklich die Einladung. Für uns, treten zu suchen, kommen rein. Wenn ihr im Vorhof innen seid, ihr habt Zugang, das wisst ihr zwischen sich, mit dem allgemeinen Priester und zum Herr. Kommt zu seinem Tisch, essen von seinem Tisch und habt Gemeinschaft mit ihm. Oder? Einfach eine Einladung für uns Menschen. Nachher der Leuchter. Der siebenarmige Leuchter. Aus reinem Gold. Und das ist jetzt wieder typisch, dass das aus reinem Gold muss sein, weil es symbolisiert ganz klar das Licht, das der Herr gegeben hat. Und da kann kein Holz drinnen sein zwischen. Das ist nur der Herr. Der Herr hat keinen holzigen Kern. Das Wertvollste, was es gibt, ist Gold. Das hätte es aus dem Wertvollsten müssen sein. Oder? Darum war es ein goldiger Leuchter, der das Licht vom Herr einfach geschienen hat, in der Gegenwart von der Stiftshütte. Nachher spannend, der Räucheraltar, auch wieder aus Akazienholz, alles wieder mit Gold überzogen, ist gerade vor dem Vorhang vom Allerheiligsten gestanden. Und dort drauf hat man wohlriechende Rauchopfer dargebracht. Was ist jetzt heutigen Tag dieses wohlriechende Rauchopfer schon neu? Anbetung, Fürbitte und Danksagung. Und es ist nichts so nach dem Herz vom Herr, vom Mensch, wie das Gebet von uns Menschen, auf welche Art auch immer. Und darum dort der Räucheraltar gerade fort ist, vor dem Allerheiligen. Nachher haben wir den Vorhang wieder aus der gleichen Zusammensetzung wie das, wo alles ein Stück weit die Komplexität und Vielseitigkeit vom Herr darstellt. Jetzt einfach nur mit den Cherubim drauf als Symbol der Gerechtigkeit vom Herr. Und der Vorhang, das wissen wir, der Vorhang war nicht offen bis zum Zeitpunkt, wo Jesus alle Teile von dem verfüllt hat. Und dann ist er von oben nach unten verrissen. Und das heisst, der Zugang für uns Menschen zum Allerheiligsten, zum Gnadenthron vom Herrn, ist gegeben. Und der Gnadenthron war aus Gold. wieder der Thron, den der Herr für uns parat gemacht hat, wo er darauf hockt und uns in seine Gegenwart bittet. Oder? Auf dem Gnadenthron oben haben die zwei Cherubim gehabt, die über dem Thron und über dem Gesetz in Gerechtigkeit gewacht haben und das Ganze wirklich zusammengekommen sind mit und so das Ganze überspannt haben einfach. Oder überwachen. Und nachher, zinnerst innen, die Bundeslade. Ein Herr, sein Gesetz, sein Herz, seine Gegenwart. Oder? Und das ist dort, wo der Herr Einzug gehalten hat, wo er gekommen ist und die Stiftshütte in seine Gegenwart genommen hat. Oder? Das ist der Aufbau von der Stiftshütte mit all diesen Gerätschaften und Bedeutungen. Und ihr merkt, das ist alles ganz, ganz bewusst. Alles klar. Und genau so, wie es nachher schlussendlich im Neuen Testament vom Herrn gemacht worden ist. Und dann ist eben das passiert, was mich so fasziniert hat am Ganzen schlussendlich. Die Stiftshütte hat sie ja von dann an, wo das Volk Israel wirklich richtig ja, für sich sesshaft worden ist, nicht mehr gegeben. Sondern der Tempel ist gebaut worden. Und die Bundeslade war im Tempel, im Allerheiligsten. Und dort waren genau die gleichen, die drei Bereiche. Gewesen, oder? Wir hatten den Vorhof, die Halle vom Volk, und nachher hinten dran hast du Dings gehabt, das Heiligtum und hinten in das Allerheiligste. Und dort war wieder die Bundeslade. Gewesen. Die war es. Und schliesslich ist das Gegenwart Gottes und die ist nicht anders. In dem Sinn, oder? Und dann, als Jesus gekommen ist, ist schlussendlich eben alles bis zu innerst hinein aufgegangen. Für den Einzelnen. Aber, wie das Tor sagt, nur durch Jesus Christus. Oder? Und wenn wir uns das anschauen, wenn wir uns überlegen, was alles gespendet worden ist und mit was für einer Ehrfurcht und Würde das Haus beachtet worden ist vom ganzen Volk Israel und mit welcher Heiligkeit der Herr reagiert hat auf die, die sich nicht richtig verhalten haben, dem gegenüber. Wir kennen die Geschichte von einem, der Bundeslade berührt hat, weil er denkt, sie gehen oben ab, er ist sofort des Todes gestorben. Postwendend, oder? Die Philister hatten ein tierisches Problem, als sie Gegenwart Gottes im falschen Ort hatten. Dann ist es immer schlechter und schlechter gegangen, sie sind auch krank geworden, bis sie endlich Bundeslade wieder hergegeben haben, sie hergehört, in sein Volk, oder? Und so ist der Wert und die Bedeutung von dieser Stiftung der Bundeslade ist wahnsinnig gross. Und heute gibt es die nicht mehr. Oh, es gibt sie eben noch. Aber interessanterweise nicht mehr auf die Art und Weise. Der Paulus sagt im 1. Korinther 6, 5 und 6 beschreibt er, dass wir der Tempel vom Heiligen Geist sind. Und mir hat der Gedanke enorm angesprochen, mit was für einer Ausführlichkeit der Herr im Alten Testament den Bundeslade und einen Tempel beschreibt, und er im Neuen Testament uns als Menschen, die der Herr annimmt, dem gleichstellt. Wie wertvoll, dass er uns achtet. Und wenn wir uns als Christen Gedanken machen, ob wir wertvoll sind oder nicht, dann könnte man eigentlich nur an die Stiftshütte denken. Dann wissen wir es. Dann sehen wir, mit was für einem Wert der Herr uns ausgestattet hat. Die Frage ist nur die, ob wir ihn wirklich ins Bewusstsein oder ihn wirklich auch annehmen. Heutigen Tags laufen wir als Stiftshütte vom Herrn durch die Welt. Und wir haben alles in uns, was die Stiftshütte dargestellt hat. Durch Jesus Christus. Und der Wert der Stiftshütte ist schlussendlich geringer als der Wert von dem einzelnen Menschen, den der Herr angenommen hat. Und wo mir das so aufgegangen ist, hat mir das wirklich, wie ihr merkt, nicht lange anschliessen. Ich rede die zwei hintereinander über das Gleiche, das passiert mir sonst nie. Sondern hat mich sehr angesprochen, gefunden, hey, das ist etwas, was wir wirklich müssen erfassen. Das ist wirklich etwas, was wir müssen begreifen als Menschen, um zu sehen, wie wertvoll dass wir wirklich sind in den Augen vom Herrn. Oder? Und ich habe mir dann wirklich auf Gedanken machen, ja, wenn das jetzt so dargestellt wird, ja, wie sieht es denn aus mit diesen unterschiedlichen Bereichen? Haben wir auch noch ein Stück weit unterschiedliche Bereiche in unserem Leben? Unterschiedliche, darf ich glaube wirklich so sagen, Stufen von Heiligkeit in uns innen. Ja, absolut. Absolut. Wenn man nur noch ein bisschen Paulus zulassen, wie er über sich selber lästert und klagt, oder? Auf der anderen Seite über den Herr jubelt, oder? Der hat er offensichtlich zwei Sachen in sich drin, die irgendwie nicht ganz zusammenpassen. Und ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht, finde ich Bibelstelle im Neuen Testament, wo mir ein Stück weit die Abgrenzung auch ein bisschen veranschaulichen für mich persönlich, oder? Und mir hat es spannend gedacht, dass mir sofort für eine Erstellung, die ich zuerst als schwierigsten empfunden habe, ganz Haufen Sachen Sinn gekommen sind. Sonst war der Vorhang, der die Stiftshütte von der Welt trennt. Im Neuen Testament hat es ganz verschiedenste Aussagen. 2. Korinther 6, 14 sagt der Paulus zu den Korinther Folgendes. Und ich habe das natürlich auch schon als anders interpretiert gesehen. Ich will nicht, dass wir das so machen, sondern wirklich einfach lesen, was hier steht. Oder? Das steht von dem her folgende Aussage von ihm, oder? Zieht nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen, denn das hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit. Was hat das Licht mit Gemeinschaft mit der Finsternis, oder? So eine für mich als gesetzlich traditioneller ehemaliger Christ ist das natürlich so ein spannender Vers und natürlich, je nachdem, was für ein Umfeld das aufgewachsen ist, ganz spannend interpretiert worden ist. Hier steht es einfach, wir sollen nicht das Gleiche machen wie die Welt. Das ist das, was es sagt. Oder? Weil die Welt, die Wüste um uns herum, hat nichts zu arbeiten mit dem Licht. Und wir haben offensichtlich da eine Aussage, die ganz klar sagt, trennt euch in gewissen Belangen ganz klar von dieser Welt. Nicht, dass wir irgendwie auf die Idee kommen, dass wir uns von diesen Menschen trennen sollen, hat Paulus im ersten Brief schon etwas anderes geschrieben von dem her, oder? Und sagt dort, wir sollen nicht nichts zu tun haben mit diesen Menschen von dieser Welt. Sonst müsst ihr ja von dieser Welt verschwinden, das könnt ihr ja nicht. Das heisst, überhaupt nicht, wenn wir das lesen, dass wir nicht dürfen Beziehung und Kontakt haben mit den Menschen von dieser Welt. Verstehen wir ein bisschen gut, nicht so. Ich weiss auch, dass mir so mal ursprünglich gelehrt worden ist von gewissen Leuten und dass es noch ein bisschen herausfordernd geworden ist mit der Zeit. Oder? Ich lehre das ganz klar nicht mehr so. Was aber klar ist, wenn wir Gemeinschaft eingehen mit dem, was die Welt macht, haben wir irgendwann einfach gewisse Probleme, oder? Jakobus 4,4 steht folgende Aussage. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und da ganz, ganz eine scharfe Aussage, die ganz eine klare Linie zieht zwischen dem, was der Herr für uns will, und dem, was die Welt für uns will. Oder? Auch hier wieder ein klarer Vorhang, der eine Grenze zieht zwischen uns, als Menschen, die den Herrn kennen und den Machenschaften von dieser Welt. Ich will es bewusst so verstanden wissen. Und nicht den Menschen von dieser Welt, sondern Machenschaften von dieser Welt. Und es ist halt einfach so, wir sind alle so, wir sind Ausprägungen von gewissen Machenschaften, auch wir von dieser Welt, die nicht gut sind. Und das ist dort, wo eben schlussendlich gerade am Anfang mal der Opferaltar nötig ist, dass wir immer wieder, auch wir, immer wieder bewusst über den, was wir falsch machen. Das ist das Erste, oder? Und der Readout schlussendlich ist immer körperlicher Natur, mehr oder weniger. Oder? Und nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise. Wobei es fällt weiter drinnen an, das haben wir auch schon festgestellt. Oder? 1. Johannes 2, 15, 19, so ein weiterer Vers in diesem Zusammenhang, einfach, damit man sieht, dass das Neue Testament nicht da irgendetwas anderes predigt von dem her. Oder? Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist, wenn jemand die Welt liebt hat, in dem ist die Liebe nicht die Liebe des Vaters. Auch hier wieder. Einfach. Leute. Es sind ganz klare Grenzen zwischen uns Menschen, die den Herrn kennen, und dieser Welt. Und ich habe mal über die Welt geredet, was ich unter dieser Welt verstehe. Und wenn jemand fragt, kann ich das gerne noch ein bisschen erklären, nachher, aber nicht jetzt in diesem Rahmen von dem her. Nachher die Frage, wie sieht es aus von dem her mit der Stiftshütte selber? Oder? Für mich bestimmt sich mein Wesen nicht aus meinem Leib, sondern aus meinem Geist und meiner Seele. Und das tut sich nachher im Leib auswirken. Und für mich ist die Stiftshütte ein Stück weit das Bild geworden für den Zustand von meiner Seele und von meinem Geist. Oder? Und auch dort, bezüglich Zugang, merke ich, möchte ich bewusst gewisse Unterschiede machen. Man schaut, jeder Mensch, der den Herr kennt, soll können im Vorhof von meinem Leben Platz haben. Oder? Aber nicht jeder Mensch, der den Herr kennt, soll Zugang haben zu meinem Heiligtum. Wie ist das zu verstehen? Für mich gibt es einen Vers, wo mir gerade so spontan in den Sinn kommt, und ich denke, was noch Mengen andere dazu gibt, ist das Thessalonicher 5, 12. Oder? Dort steht: Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Und er heisst es weiter unter: Prüft aber alles und das Gute behaltet. Für mich gibt es dann Menschen, die an mir dienen. Und die Menschen, die an mir dienen, das sind die Menschen, die ich ins Heiligtum reinlassen will. Und gleich will ich alles prüfen, was sie mir sagen. Das ist wichtig, oder? Und dann gibt es das Allerheiligste in mir innen. Das ist für mich einfach so, das ist für etwas, was ich nie gelesen habe, das ist für mich einfach so eine Darstellung geworden. Das ist der Geist Gottes. Und der Geist Gottes, der in mir wohnt, hat da irgendwelche Makel. Der Geist Gottes, der in mir wohnt, hat absolut keine Makel. Wo der Heilige Geist in meinem Geist Einzug gehalten hat, hat er ihn vollständig eingenommen. Und mein Geist ist zu 100% ein Herr. Der ist absolut heilig. Absolut perfekt und absolut fehlerlos. Es ist nur die Frage, wie gross der Einfluss von meinem Geist auf den Rest von meinem Leib ist. Das ist jetzt nicht die Frage. Oder? Aber der Geist an sich, wenn er erfüllt wird vom Heiligen Geist, ist er absolut gerecht und perfekt. Und im Neuen Testament hören wir, wie der Paulus sagt, wir sind gerecht. Das heisst, unser Geist ist zudeckt von diesen Cherubim von Gerechtigkeit. Das heisst, der Geist, das Innerste, ist so, wie es soll sein. Im Herrn, ich wünsche, dass der Geist Raum gewinnt in meiner Seele, in meinem Leib und schlussendlich alles mehr und mehr einfach auch das widerspiegelt, dass wir schlussendlich als, wie die Stiftshütte, ein sichtbares Symbol, als Symbol statt auf den Felsen oder als Licht in dieser Welt sichtbar werden. Genauso war es mit der Stiftshütte. Offensichtlich, klar, eindeutig, unübersehbar. Und der tipptopp. He? Wir haben gesehen, wie genau ausführlich das, der Herr das beschrieben hat. Und das ist das, was der Herr mit uns machen will. Von innen raus, schlussendlich, und so hat er es einfach beschrieben, die Stiftshütte hat innen angefangen, nicht aussen, so wie ich vorhin, ist wichtig. Von innen raus einfach, dass schlussendlich wir als Stiftshütte in dieser Welt können stehen und andere Menschen durch Jesus den Zugang auch finden zu ihrer Stiftshütte. Und die Symbolik, die Darstellung, die da der Herr seinem Volk gibt, wo er schlussendlich immer voraus und mitgegangen ist, ist sehr, sehr aussagekräftig. Und umfasst wirklich das Ganze, was der Herr schlussendlich da hat. Genau auf diese Art und Weise. Und der Zugang, das ist wichtig, der Zugang zum Allerheiligsten hat nur der hohe Priester gehabt. Und Jesus Christus ist unser hohe Priester geworden, laut Hebräer, und hat uns Zugang gegeben zum Allerheiligsten. Und er ist mein hoher Priester, und den lasse ich an meinen Geist her, sonst nichts. Durch den Heiligen Geist hat sowieso nichts anderes Zugang. Solange ich nicht bewusst mit anderen Geistern und Mächten sage, die sollen wieder Platz haben. Das ist der wichtig. Dann kann ich das schon wieder entscheiden. Das wollen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Und so ist die Stiftshütte, die wir jetzt angeschaut haben, für mich wirklich zu einem Bild geworden vom Wert, den der Herr uns Menschen gibt. Von der Bedeutung, die der Herr uns Menschen zumisst. Und ich merke einfach, wenn wir nur ein Drittel oder vielleicht sogar ein Tausendstel wird schon länger von dieser Bedeutung, die der Herr uns zumisst, wir einander gegenseitig wieder zumessen, dann würde man interessant anders miteinander umgehen. Und das ist für mich dann der praktische Readout worden vom Ganzen. Okay, bin ich bewusst, dass neben mir der Tempel vom Heiligen Geist hockt? Und behandle ich ihn auch so? Oder behandle ich ihn als irgendein Nashorn, das neben mir hockt und mich Frucht gemacht hat jetzt vor ein paar Wochen? Whatever. Von dem her merke ich, die Stiftshütte als Bild und als Wertschätzung, denke ich, ist eine ganz, ganz gute Erinnerung für uns. Und ein Denkmal, zum Überlegen, okay, wie sehe ich den Nächsten wirklich? Wie sehe ich mich zuerst mal? Bin ich mir dessen bewusst? Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, wird das einen ganz starken Einfluss auf unsere Erscheinung und auf unsere Persönlichkeit haben und unsere Bereitschaft haben, uns zu verändern. Ich denke, wir werden, da bin ich überzeugt, wir werden viel sicherer werden. In unserer Person und uns bewusst sein, wie wertvoll dass wir sind. Wie geachtet dass wir sind, was der uns für eine Stellung zumisst. Und dass er an uns arbeitet und ganz klare Vorstellungen hat über uns. Die Stiftzeit war so klar definiert gewesen, und jeder Mensch ist vom Herrn so klar definiert. Der Herr hat bei keinem Menschen gefunden, wir sind so eine milchtrübe Sache da. Nein, er hat ganz klare Vorstellungen für jeden Menschen. So klar, wie sie von Stiftzeit gewesen ist, ist über jeden Menschen von uns Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir die Stiftzeit als Trigger bekommen, der uns immer wieder daran erinnert. Wie der Herr denkt über uns. Amen.